Hallo, liebe Freunde des VDFBs. Wir stehen hier am Montagabend im Studio vom VDFB Thekentalk mit zwei wirklichen Experten des VDFBs, mit Schröti, dem Trainer von Union Berlin, frisch gebackener Aufsteiger in die erste Liga. Herzlich willkommen, Schröti.
Einen wunderschönen Abend.
Und mit Rosenholz, Trainer von Dynamo Dresden, auch auf dem besten Wege in die zweite Liga aufzusteigen. Herzlich willkommen, Rosi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, wir haben uns heute vorgenommen, die Liga geht in den Endspurt, die Saison, die 26. befindet sich in den letzten Phasen. Da wollen wir mal die ganzen Ligen unter die Lupe nehmen, uns einen Überblick verschaffen, welche Teams spielen noch um Aufstieg, um den Abstieg und euch die Situation ein bisschen näher bringen. Da die Bundesliga mit Nürnberg und Wolfsburg zwei Mannschaften hat, die um den Titel kämpfen, haben wir uns überlegt, das Topspiel zwischen Nürnberg und Wolfsburg mit Video aufzunehmen und da mit Live-Kommentar und Pressekonferenz zu agieren. Dieses Video findet ihr im VdFB-Forum und im Discord-Channel. Wir befassen uns heute erstmal in der ersten Liga um den Abstiegskampf. Dort kämpfen gleich sieben Teams um den Abstieg: Düsseldorf, Mainz 05, Bayern München, Regensburg, Paderborn und Holstein Kiel. Osnabrück mit einem Punkt ist bereits abgestiegen. Ja, Schröti, wie siehst du derzeit diese Situation in der ersten Liga?
Erstmal nochmal einen wunderschönen guten Abend von mir. Ja, es ist natürlich eine große Veränderung auch nochmal gekommen in der ersten Liga. FC Bayern München, die ja erstmals anfangs im Abstiegskampf gewesen sind jetzt momentan gerade dabei, sich aufzurappeln, sind nur noch 3 Punkte, die eigentlich fehlen, um aus dem Keller da unten rauszukommen, um sich zumindest erstmal einen kleinen Hoffnungsschimmer zu erlangen im Tabellenmittelfeld. Möglicherweise beim nächsten Sieg denn auf Platz 12. Wo natürlich jetzt momentan Fortuna Düsseldorf steht, was letzten Endes auch nochmal ein harter Kampf für die wird, dadurch, dass dort punktetechnisch ja auch 29 Punkte
Aber
und
Düsseldorf haben
allerdings
wir jetzt nur
können
mit
wir noch.
reingenommen, weil die 25 Spiele hatten und 29. Düsseldorf ist schon auf einem guten Weg. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns da eher auf die anderen Teams, oder Schritti?
Ja, gut, okay, Mainz 05 würde ich dann mal rüber switchen. Die haben jetzt gerade aktuell 30 Spiele, also natürlich auch dort ein bisschen Schwierigkeiten für die, gegebenenfalls dort aus dem Tabellenkeller rauszukommen mit dem Cheftrainer Ribéry, der jetzt gerade aktuell 27 Punkte in der ersten Liga führt. Zwar 2 Punkte Rückstand zu Düsseldorf, aber halt die Spiele sagen einiges aus, ne? Wenn Düsseldorf da jetzt nochmal ordentlich dran rumschraubt an den Ergebnissen, dann könnte es natürlich nochmal schwierig werden. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist vor allem FC Bayern München mit gerade mal 1 Punkt Rückstand und 2 Spielen Rückstand auf Tabellen 13. Das ist nochmal eine harte Nummer, was da kommt. Also es ist tatsächlich noch nicht entschieden, wer jetzt tatsächlich da unten bangen muss und wirklich zittern muss. Relegationsplatz ist auch noch nicht mal fest. Also es ist tatsächlich noch nichts so gesagt beschlossen für die letzten Spieltage, bis auf halt, wie du schon angesprochen hast, VfL Osnabrück, ne?
Dann will ich mal Rosenholz mit reinnehmen. Wenn wir uns Mainz 05 und Bayern München angucken, dann war das in der Hinrunde ja schon ein bisschen anders. Die lagen abgeschlagen eher weiter unten, haben sich dann durch eine gute Rückrunde weiter nach oben geboxt. Wie siehst du da die Situation der beiden Teams?
Schrödi natürlich vollkommen recht geben. Also der FC Bayern München, das war ein absoluter Glücksgriff mit Xi, den sie da an die Macht gesetzt haben, solange Pitbull draußen ist. Das ist einfach, man kann das mit der deutschen Nationalmannschaft vergleichen. Ne? Du holst einen Klinsmann, der einen guten Job macht, aber im Hintergrund steht halt der Yogi und der Yogi hat den Zepter jetzt ganz übernommen und zack, läuft's beim FCB wieder. Und die Bayern haben sich da wunderbar rausgekämpft. Also da würde ich sagen, da gibt es überhaupt gar keine Fragen mehr. Die sind durch. Das schaffen die. Die letzten paar, die 6 Spiele, die hauen die und spulen die ganz normal runter und dann ist da Bayern raus. Mainz das Gleiche. Was auch immer Ribéry seinen Leuten erzählt hat, zur Winterpause, es hat gefruchtet. Und es wird auch definitiv keine Gefahr für Mainz geben. Düsseldorf, klare Sache, ist durch. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Von diesen 9 Spielen, die er noch hat, macht er definitiv mindestens 3 Siege und dann ist das Ding auch durch.
Das sehe ich.
Schwierig wird's.
Schwierig wird's für Regensburg, Paderborn und Kiel. Das finde ich ist so dieser Dreikampf, die sich um den letzten Nicht-Abstiegsplatz bzw. Relegationsplatz streiten werden.
Besonders Regensburg und Paderborn, bei denen läuft es ja in 2022 gar nicht. Regensburg zwei Trainer gehabt, ein Skandaltrainer, der sich da nachher noch mit anderem Account angemeldet hatte. In 2022 ein Sieg für Regensburg, für Paderborn sind es immerhin zwei Siege, aber das ist ja eine ganz klare Tendenz, die nach unten geht. Komplett anders wie bei Bayern und bei Mainz.
Es ist ja nicht nur Rosi, wolltest du?
Ja, ich wollte noch schnell das, was ich daran sehe, ist gerade bei Paderborn, es ist ganz schwierig. Paderborn ist ein Team gespickt auf Stars. Und diese Stars müssen natürlich auch Leistung bringen, ne? Also das, wo Paderborn jetzt steht, ist definitiv nicht der Anspruch, den sie hier an den Tag legen und was auch wahrscheinlich die Geschäftsführung von Paderborn ansieht. Ganz großes Ausrufezeichen. Sollte Paderborn absteigen dieses Jahr, ist in dieser Mannschaft definitiv der Ausverkauf angesagt. Das sind Leute wie Werner Sané, die dann definitiv den Verein wechseln werden, weil die für die zweite Liga einfach zu teuer werden.
Ja, und Paderborn hat ja
Ja.
derzeit eigentlich nur Glück, dass Kiel noch schlechter ist. Zwar hat Kiel das direkte Duell gegen Paderborn gewonnen, aber wie siehst du da die Chancen, Schröti? Wer macht da am Ende hat die Nase vorn auf den Relegationsplatz? Eher Paderborn oder doch Holstein Kiel? Oder vielleicht Regensburg?
Ich muss tatsächlich sagen, ich gehe stark davon aus, dass es unter anderem tatsächlich der FSV Mainz 05 wird. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe Paderborn jetzt nicht großartig nochmal irgendwie da die Möglichkeit kriegen, aus dem Abstiegskampf rauszukommen. Zumal, wenn wir uns mal den Kader genau anschauen, wenn wir uns mal allgemein auch die weitere Vorgehensweise von SC Paderborn anschauen. Sie haben natürlich finanzielle Mittel extrem. Sie haben gerade aktuell ein Vermögen von über 54 Millionen Euro, was natürlich aber wiederum zum Nachteil ist, weil sie können einfach am Kader nichts mehr machen. Das heißt, sie müssen sich aufrappeln, um gegebenenfalls nochmal was zu erreichen. Ansonsten wird es halt, wie Rosenholz schon angesprochen hat, dann totalen Umbruch geben. Es wird aber auch sehr, sehr schwer sein. Vor allem, wenn wir uns die nächsten Spiele angucken. Es kommt Borussia Dortmund, kommt in das Stadion ans Hermanns-Löhn-Stadion ran. Es kommt der VfL Wolfsburg, es kommt nochmal der SV Werder Bremen. Also ob da jetzt tatsächlich nochmal eine Veränderung stattfinden wird, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Zumal, wenn wir uns auch allgemein die Spielverhältnisse anschauen. 7 Siege, ein Unentschieden, 21 Niederlagen aus 29 Pflichtspielen in der Saison. Muss ich ehrlich gesagt sagen, für mich tatsächlich schon abgeschrieben. Aber wir kennen den Fußball, wir kennen die Ligen, wir kennen den deutschen Fußball vor allem, was in den Fußball-Bundesligen abgeht. Es ist immer wieder was anderes. Vielleicht passieren noch Überraschungen. Es ist noch nicht raus. Letzten Endes bei den Gegnern wird schwierig.
Du
Gegen
sagst es.
Holstein Kiel, die haben ja da noch unter anderem Spiele offen wie gegen Fortuna Düsseldorf, Stuttgart, dann kommt noch Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern. Also alles Mannschaften, die sich auch so im Bereich des Tabellenmittelfelds befinden. Es kann natürlich dort die Möglichkeit geben, vor allem für Holstein Kiel dort nochmal Punkte zu erlangen. Vor allem Hannover 96, Tabellenplatz 7, extremes Mittelfeld, genauso wie Dortmund, Eintracht Frankfurt, SV Werder Bremen mit Cheftrainer Krupa auf Platz 10. Also da ist wirklich noch einiges drin. Natürlich muss man da schauen, ob es da vielleicht formativ noch irgendwie eine Möglichkeit gibt. Aber ich denke, aus den letzten 6 Spielen sind da deutlich noch Punkte zu erlangen.
Du hast es angesprochen, besonders der VfB-Fußball schreibt immer wieder seine eigenen Gesetze. Das ist nicht nur im VfB-Pokal so, sondern auch in der Liga im Alltag. Worüber wir nicht sprechen müssen, ist Osnabrück mit Trainer Zukeks. Eigentlich ja auch irgendwie trainerlos. Der Zukeks hat Osnabrück übernommen, auch mit einem Punkt, 23 Spiele und bisher hat sich da nicht so wirklich viel getan. Rechnerisch ist es möglich, aber die werden wohl den Gang in die zweite Liga antreten müssen und da sind wir auch schon in der zweiten Liga. Ja, Schröti, da will ich dir erstmal gratulieren zum Aufstieg in die erste Liga. Du hast heute zwei Spiele gewonnen. Die haben dir gereicht, um da oben alles klar zu machen. Du spielst in der nächsten Saison in der ersten Liga. Erst nochmal Glückwünsche an dich, ne, und an dein Team.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Das
Ähm,
waren natürlich Spiele, wenn ich da mal kurz eingreifen darf, wirklich zu früher Stunde. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass die Jungs tatsächlich diese Mentalität und Moral auf den Platz bringen, zumal es auch wieder harte Trainingswochen gewesen sind, wie auch im letzten Interview schon angekündigt gewesen ist. Ich bin mehr als erfreut, bin stolz und weiß, wofür wir gekämpft haben, und das zahlt sich jetzt letzten Endes am Ende der Saison aus.
Ja, du hast es angesprochen, es waren Spiele zu ungewohnter Stunde. Da müsste man eigentlich mal in den Statistiken nachschauen, ob es überhaupt mal ein Ligaspiel in den 22 Jahren VfB gegeben hat, das so früh stattgefunden hat. Das weiß ich aber auch nicht, da bin ich auch derzeit überfragt. Kommen wir mal zu deinem Stadtrivalen Hertha BSC Berlin auf Tabellenplatz 2 derzeit. Und wenn man sagen muss, Jomaro ist so ein bisschen das Team des Jahres bisher, oder? Was sagt ihr bei den Rosenholz?
Ja, definitiv. Also die Hertha, die macht hier richtig Randale im neuen Jahr. Letztes Jahr noch mit Anlaufschwierigkeiten, aber ich glaube, das liegt einfach daran, das Team wurde ordentlich umgebaut von Jomaro Anfang der Saison, nachdem das letztes Jahr noch Vollister United hatte. Und seitdem Jomaro das Ding umgebaut hatte, brauchte man natürlich erstmal die kurze Zeit, um sich zu finden. Bei St. Pauli sehe ich es zum Beispiel genauso, auch wenn die jetzt im Aufstiegskampf leider nichts mehr mitzusprechen haben. Aber da sehe ich es jetzt genauso. St. Pauli braucht erstmal Zeit, sich zu finden. Ihr Saisonziel haben sie auch erreicht. Das ist, ja, sagen wir mal so, das ist beendet für St. Pauli. Die Saison, die können jetzt nur noch ein paar, drei Freundschaftsspiele machen und dann ist gut. Schwierig wird es jetzt allerdings für Köln-Würzburg. Diese zwei Mannschaften sind natürlich jetzt die, die sich gegenüberstehen um den Relegationsplatz. Klar gibt es noch Chancen, rechnerische Chancen auf jeden Fall für Platz 2, aber sollte Jamaro seine Truppe diese Mentalität weiter so an den Tag legen, werden die auch die nächsten drei Spiele noch gewinnen und dann ist das Ding für Hertha durch. Dann ist es für Köln und Würzburg noch der Kampf um den Relegationsplatz. Und ich will noch mal daran erinnern, dort wartet derzeit Paderborn.
Das ist richtig. Und Würzburger Kickers, da sind wir auch gleich wieder bei Schröti, weil damit hast du ja auch noch eine schlechte Erinnerung. In der Hinrunde hast du gegen die Würzburger Kickers nämlich verloren. Ja, wie schätzt du die Qualitäten von vorne ein, da oben?
Ja, also man weiß natürlich aus eigener Erfahrung, dass das extrem schwierig sein kann, gegen ihn da gegen anzukommen. Wir haben uns natürlich im Rückspiel gerappelt, haben dort unter anderem dann 5 zu 1 gewonnen, was man erstmals natürlich auch nicht gedacht hat, dadurch, dass das Spiel halt in der Hinrunde ja volle Kanne daneben war. Er hat einfach eine spielerische Klasse an sich, womit man klarkommen muss. Und wenn man da nicht von der ersten Minute an aktiv dran ist, nicht aktiv auf den Ball möchte, den Gegner zu viel spielen lässt, dann kann das auch ganz schnell in die Hose gehen. Also auch dort ist natürlich noch alles offen. Ich denke auch mal, vor allem wenn wir uns das anschauen, was er jetzt noch für Spiele offen hat gegen Ingolstadt, Saarbrücken, Bayern 04, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, sind natürlich auch alles Gegner, die man schlagen kann. Vor allem ja auch die Generalprobe tatsächlich für Ingolstadt, der heute schon eine saftige Packung mitnehmen musste, sich jetzt so schnell zu reifen, sich so schnell zu fixen gegen Vollner, um dagegen anzukommen. Ich gehe mal davon aus, dass Vollner hier noch punkten wird und der Relegationsplatz ist für mich persönlich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich klar. Hingegen, wo ich sagen muss, um nochmal auf Hertha so ein bisschen zurückzugreifen, ich davon ausgehe, dass Hertha BSC mit Jomaro definitiv die Saison ebenfalls mit hochkommt. Und aus meiner Einschätzung muss ich tatsächlich sagen, ich sehe Vollner definitiv auf dem Relegationsplatz.
Ja, auf dem Relegationsplatz steht derzeit der erste FC Köln. Ich habe extra Vollner ein bisschen bevorzugt eben. Wollte erst über die Würzburger sprechen, bevor wir über die Kölner sprechen, weil die Kölner sind ja ein bisschen ein Thema für sich. Gerade in der Rückrunde die letzten beiden Spiele gegen Würzburg verloren, 3-6 gegen dich, Schröti, 3-4 verloren. Immer beide Spiele geführt, eine Führung abgegeben am Ende noch. Und wie wir wissen, sind die Kölner unter Zugzwang. Finanzielle Probleme zwingen quasi die Kölner dazu zum Aufstieg. Rosi, wie siehst du da die Lage derzeit? Es kriselt ein bisschen, oder?
Bei Köln hapert es zurzeit richtig. Also keine Ahnung, was da los ist, aber der 1. FC Köln spielt eine super erste Halbzeit. Er führt manchmal sogar in einem wahnsinnigen Vorsprung, wo du dir denkst, da kann doch nichts mehr schief gehen. Aber es geht immer schief. Du kannst bei Bet and Win kannst du jedes Mal darauf setzen, dass Köln in der zweiten Halbzeit das Ding noch verliert und du kriegst deine Kohle. Aber das Problem ist, was kann Skrillex dagegen tun? Gerade jetzt die letzten vier, fünf Spiele, die er noch offen hat, muss er da definitiv über ein, ja, sagen wir, weiß ich nicht, Mentalitätsproblem, Motivationsproblem, oder ist es doch wirklich die Kondition, die da fehlt? Man weiß es nicht. Der Sturm ist super zusammengestellt. Also 115 Tore, klare Sache, das ist auch eine Ansage. Wir haben auch andere Teams, die mehr Tore geschossen haben, wie St. Pauli, Hertha oder Union. Aber trotzdem ist es für Köln mit 115 Toren, das ist super. Aber wenn man dann die Gegentore anguckt, und da muss man nämlich die anderen Spitzenteams eben dazuziehen, ob das jetzt Union oder Hertha ist. Da sind einmal bei Union 59, bei Hertha 63 und dann sind es eben bei Köln ganze 11 Tore mehr als bei Hertha BSC und das macht sich eben bemerkbar. Und genau das ist jetzt das Problem für Köln. Es muss hinten in der Abwehr jetzt, ja, weiß ich nicht, es muss was passieren. Stelle ich jetzt Kevin De Bruyne in die Innenverteidigung? Das wäre eine Möglichkeit, eine seltsame, aber es wäre eine Möglichkeit, um da hinten vielleicht ein bisschen das Loch zu stopfen, um wenigstens vorne vielleicht doch nur ein Tor reinzuknispeln, dafür aber hinten die Null zu halten.
Ja, du hast es schon angesprochen, formativ, wenn ich da zwischengrätschen darf. Also aus meiner eigenen Erfahrung muss ich auch tatsächlich sagen, Köln muss zusehen, dass sie da eventuell auch nochmal umstellen. Vor allem, es wird nicht leichter. Sie haben noch ein Spiel offen, was so gesagt eigentlich den Aufstieg oder den Relegationsplatz festhalten würde. Es ist gegen Hertha. Hertha kommt nochmal ins Stadion, in Müngersdorfer Stadion rein. Heimspiel für Köln. Wenn das schief geht, dann mag das Ding durch sein. Des Weiteren kommen noch Erzgebirge Aue, Freiburg kommt auch noch, der Hamburger Sportverein trifft ebenfalls auch nochmal in die Heimatstätte von Köln rein. Sportvereinigung Kräuter führt ebenfalls auch nochmal einen Trainer mit Fabo und da erst am Freund an den Cheftrainer, der ebenfalls hier mit dabei ist. Ja. Das sind Gegner, das sind Brocken, das können tatsächlich Brocken sein. Und wenn da jetzt nichts passiert, dann wird das nichts mehr.
Aber ja, dieser
richtig. Momentan habe ich ja gehört, dass der Trainer wohl da jetzt so ein bisschen trainingslagertechnisch mit den Jungs nochmal kurzfristig unterwegs ist, um vielleicht auch nochmal ein bisschen Abstand von der Heimatstätte zu nehmen. Es ist natürlich auch so, verlierst du durchgehend oder hast du halt Niederschläge im Heimatpark, sage ich jetzt mal, die du mitnehmen musst, und stehst dann nächsten Morgen wieder früh um 10 auf dem Platz und rotierst und machst und tust. Es ist natürlich in den Köpfen drin. Also vielleicht wird dieses Trainingslager für die letzte Spielzeit jetzt nochmal helfen, um da gegebenenfalls nochmal Punkte zu holen. Aber patzt Köln einmal, ist das Ding durch.
Ja, ihr habt die 74 Gegentore von Skrillex angesprochen und habt sie so ein bisschen belächelt. Wenn wir weiter runtergehen in der Tabelle, dann würden die 74 Tore einige Teams doch gerne nehmen. Zum Beispiel der FC Ingolstadt mit heute 122 Gegentoren oder Erzgebirge Aue mit 110. Kommen wir also runter zum Abstiegskampf der zweiten Liga. Ja, ich würde sagen, da spielen noch drei Teams so wirklich um zwei rettende Plätze, sagen wir es mal so. Einer ist der 15. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der zweiten Liga direkt berechtigt für die kommende Saison, und der andere ist der 16. der Relegationsplatz. Wie seht ihr da die Lage in der unteren Region der zweiten Liga?
Also ich würde gerne wieder anfangen. Es ist in dieser Phase gerade sehr, sehr schwierig. Also wir haben gerade vor diesem Podcast noch erfahren, dass Magdeburg ihren Trainer kurz vor einer Entlassung steht, dass die schon im Prinzip die Papiere aus der Schublade holen, den blauen Brief. Das Problem dabei wäre, finde mal so schnell an Magdeburg-Stelle einen Trainer, der das jetzt noch schnell umbiegen kann, damit die dort nicht noch wieder mit unten reinrutschen. Klar, haben sie noch genug Spiele, aber werden die alle gegen sie gewertet, weil kein Trainer da ist, wird's eng. Dann muss ich weiter runtergehen, beziehungsweise Karlsruhe ist noch mit, jetzt muss ich gerade kurz mal gucken und rechnen, Karlsruhe müsste durch sein.
Ich würde sogar die Hypothese aufstellen, dass selbst Magdeburg, wenn alle Spiele gegen sie gewertet werden, immer noch durch wäre. 35 Punkte, derzeit hat Ingolstadt auf Platz 16 23 Punkte bei 4 Spielen. Sagen wir mal wirklich, sie gewinnen alle 4, was sehr unwahrscheinlich ist, weil sie auch noch gegen Hertha und gegen Union Berlin spielen. Dann wären sie bei 35 Punkten. Ja, wären sie Punkt und Tor gleich, aber haben sie das ganz klar schlechtere Torverhältnis.
Das Problem ist nur bei Magdeburg, sie haben nicht sie haben nicht mehr als ein Drittel der Rückrunde gespielt. Das heißt, es wäre die ganze Rückrunde, die gegen sie gewertet wird. Die verlieren dann wieder Punkte.
Da hast du,
das müssen wir jetzt noch mit einberechnen.
Da hast du einen springenden Punkt noch bedacht. Das ist sehr gut, Rosi. Deswegen bist du der Experte und ich frage hier nur diese Dinge.
Bei RB Leipzig ist das gleiche Problem. Die spielen ihre Spiele, aber zu unkonstant. Beziehungsweise in letzter Zeit haben sie wirklich einen Knick reinbekommen. Das sieht man von den letzten 6 Spielen, ein Unentschieden, der Rest verloren. Das kann auch nochmal eklig werden. Gerade Bielefeld. Bielefeld ist für mich safe. Die werden die nächsten 4 Spiele definitiv noch Punkte holen. Und dann muss ich ehrlich gestehen, Stand jetzt sehe ich Greuther Fürth auf der Relegation, beziehungsweise vielleicht sogar noch vor RB Leipzig, wenn das rein punktuell, ich muss gerade gucken, punktetechnisch wäre das, glaube ich, vielleicht sogar noch möglich. Ja doch, es müsste möglich sein. Also RB Leipzig hat auf jeden Fall noch zu kämpfen, wenn sie die letzten 5 Spiele nicht nochmal 2, 3, 4, 5 Pünktchen holen, weil Fürth hat das Potenzial, um die Punkte aus den letzten 6, 7 Spielen noch zu holen.
Auf dem Relegationsplatz steht der FC Ingolstadt, der mit IZ50 gestern einen neuen Trainer vorgestellt hat, der auch gleich einen Spielmarathon hingelegt hat. Ein Sieg konnte er einfahren, ein Unentschieden und 2 Niederlagen stehen zu Buche, Stand jetzt. Und ein Gegner war Schröti, heute Morgen auch zu ungewohnter Uhrzeit. Was hältst du von Ingolstadt und dem neuen Trainer?
Ja, es ist natürlich tatsächlich jetzt schwer zu sagen, einfach jetzt so direkt freie Schnauze rauszuhauen, inwieweit er jetzt die Möglichkeit auch nutzt, in den letzten 4 Spielen da Punkte einzusammeln. Also es war natürlich spielerisch für Union echt eine einfache Angelegenheit nach so ungefähr 10 Minuten des Spiels, wo es dann eigentlich in Richtung sicheren Erfolg ging, auch wenn es dort ein relativ frühes 1-1 gab, wo man erstmals gedacht hat, oh, kippt das nochmal, aber die Unsicherheit einfach ist dort. Also es wird tatsächlich nochmal schwierig, weil ich muss persönlich gesagt sagen, diese ganze neue Umstrukturierung, jetzt neuer Trainer, neuer Cheftrainer für die letzten 4 Spiele, die Mannschaft kennenlernen. Es ist ein durchwachsener Kader, man muss erstmal wirklich die kompletten Spieler durchleuchten, um dann nochmal vielleicht die Punkte einzufahren. Also wenn da jetzt nichts passiert, dann kann das auch nach hinten losgehen. Also spielerisch an sich ist es nicht schlecht. Die haben die Möglichkeit nach vorne zu spielen und haben auch Situationen herausgespielt, die einem Gegner echt Schwierigkeiten geben können, aber ob das jetzt konstant über die letzten 4 Spieltage sein wird, weiß ich nicht, weil auch da nochmal harte Brocken auf Ingolstadt zukommen.
Ja, du sprichst es an, harte Brocken. Es war dein Lokalrival, Hertha BSC Berlin, kommt noch nach Ingolstadt zu den Schanzern. Dann die Würzburger Kickers. Beide Mannschaften spielen noch um den Aufstieg. Die werden auch keine Punkte zu verschenken haben. Und dann gibt es 2 Spiele, die ich persönlich als sehr machbar empfinde. Dann gibt es das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, die für mein Empfinden schon abgestiegen sind, und gegen Saarbrücken das Auswärtsspiel. Also 2 Spiele, wo man durchaus noch punkten kann. Oder, Schröti?
Ja, definitiv. Es sind auf jeden Fall noch 6 Punkte drin, was natürlich am Ende letzten Endes dann bei 29 Punkten bleibt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, gegen Hertha gehe ich nicht davon aus, dass dort eventuell noch irgendwie Punkte geholt werden, mit Jomaro und Trainer sowie auch Team des Jahres in der zweiten Liga wird es einfach schwierig. Würzburger Kickers haben wir ebenfalls angesprochen. Ich denke mal, das sind 6 Punkte, die wird Ingolstadt liegen lassen müssen, einfach auch aufgrund des Kaders und der Mannschaftsstärke, selbst mit 29 Punkten. Also wenn Bielefeld jetzt tatsächlich nochmal aus sich herauskommt, und selbst die Sportvereinigung Greuther Fürth auch für die letzten 7 Spiele da Punkte holt, dann sehe ich tatsächlich Ingolstadt sogar auf den Direktabstieg.
Ja, ich als Fürth-Trainer wollte auch nochmal was sagen. Ich wollte noch liebe Grüße an den Bielefeld-Trainer richten, an B3 Dinho. Danke für deine Herkulesaufgabe, die du mir beschert hast. Weil was du da in der Rückrunde geliefert hast, das kann kein Mensch verstehen. So, gehen wir mal rüber in die dritte Liga. Da wollen wir gar nicht uns mehr drüber beschäftigen, über Greuther Fürth und die zweite Liga. Wir gehen rüber in die dritte Liga, wo es genauso spannend ist, Rosi, ne? Da kannst du uns doch bestimmt mehr zu erzählen.
Natürlich, also wir schauen erstmal natürlich an die Spitze der Tabelle. Ganz klarer, souveräner und sensationeller Meister ist natürlich Türkgücü München erstmal da. Grüße nach zu Piskopat. Das hat er nämlich wunderbar gemacht. Nächstes Jahr auch noch mit Türkgücü. Danach wird es wohl schwierig werden. Wir bleiben hier mal im Real Talk. Türkgücü sieht nicht gut aus im Real Life mit Klassenerhalt in der dritten Liga. Wie es dann mit Piskopat weitergeht, hat er mir selbst schon geschrieben, weiß er noch nicht, aber er will erstmal Türkgücü München nächste Saison auf jeden Fall in der zweiten Liga nochmal ordentlich rocken und dann will er sich mal umschauen. Ansonsten muss ich sagen, ist das hier oben eine ganz enge Kiste. Ich zähle hier dazu, ob das jetzt meine Dresdner sind, ob das jetzt Augsburg ist, Meppen ist noch mittendrin, Zwickau auf jeden Fall ist noch mittendrin. Selbst Eintracht Braunschweig würde ich noch mit reinziehen, auch wenn die in letzter Zeit immer ein bisschen geschwächelt haben. Aber es ist wirklich hart, was da zurzeit abgeht. Fangen wir mal ganz von hinten an. Zwickau. Zwickau 55 Punkte, 26 Spiele. Das heißt, die Jungs haben noch mal 8 Spiele und sind, wenn man das jetzt so rechnet, bei 4 Spielen, die sie noch offen haben. Zu den anderen, die oben an der Spitze sind, sind das 12 Punkte, womit sie 67 Punkte zusammensammeln können und wären einfach mal punktgleich mit Dynamo Dresden. Das heißt, Zwickau ist mittendrin im Kampf und man kann nur hoffen, anstelle von Dresden-Augsburg, dass sie irgendwo stolpern. Ob das jetzt in Bochum, in Schalke, in Halle ist, ich habe jetzt gerade die Spiele nicht im Blick.
Aber
Nächster.
glaubst du, das ist
Ja.
vielleicht die Taktik auch von Alex, dass er extra bewusst wartet, dass die anderen vorlegen und er dann aus einer sogenannten Jägerrolle dann doch noch am Ende davor rückt?
Es kann ein Vorteil sein, es kann ein Nachteil sein. Ne? Einerseits kannst du auch sehen, Mensch, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben sie, wir sehen es rechnerisch, dass wir oben rein können. Andererseits kann es ein Nachteil sein, wenn man sieht, so und so viele Punkte müssen wir noch holen, um oben anzufangen. Und dann werden die Knie schwach, wenn es plötzlich mal im Spiel kritisch wird. Also es kann so oder so bei Alex ausgehen. Aber der Junge ist halt auch sehr solide in seinem Spiel und hat überwiegend auch das Spielerpotenzial mittlerweile, gerade mit einem Falcao da vorne drin, der ja alles wegbombt. Von daher muss ich sagen, Zwickau zähle ich hier noch mit als großen Aufstiegsfavoriten, auch wenn ich es persönlich von ihm weiß. Ich bin mit ihm ja persönlich selber etwas enger befreundet, gerade auch wegen der Vereinsliebe zwischen Dynamo und Zwickau. Und er hat selber schon zu mir gesagt, er hat gar nicht die Ambitionen aufzusteigen, aber möglich wäre es.
Du hast es angesprochen, Alex spielt solide. Das kann man von Dirk irgendwie nicht behaupten, weil immer wenn Braunschweig die Möglichkeit hatte, da oben richtig anzudocken, haben sie verloren. Jetzt ist es wieder so, sie hatten einen Negativlauf, ich glaube ein oder zwei Spiele verloren, sind ein bisschen nach unten gerutscht, jetzt wieder zwei, drei Spiele gewonnen und plötzlich sind sie wieder oben mittendrin.
Braunschweig ist auch so eine Achterbahn. Also Eintracht Braunschweig, erstmal Respekt an Dirk, dass er jahrelang immer diese Kontinuität oben mitzuspielen drinne hat. Es ist auch wahrscheinlich nicht gerade günstig mit einem Ciro Immobile da vorne im Sturm. Da ist man natürlich auch dafür sehr zum Siegen verdammt. Ne? Man braucht die Kohle, um so einen Spieler zu bezahlen. Er macht seinen Job, Immobile, auf gar keine Frage. Ne? Er macht das Ding. Aber es fehlt halt eben noch ein bisschen die letzte Konsequenz, um ganz oben anzuklopfen.
Das dachte ich zum Beispiel auch beim neuen Trainer in Meppen, bei Jannis. Der hatte ja sein Team übernommen in einer wirklich guten Situation. Ich glaube, er stand sogar auf Platz 2, ist dann sehr abgerutscht. Ich glaube, er stand zwischenzeitlich sogar auf Tabellenplatz 6. Ist jetzt wieder auf Tabellenplatz 4, nur ein Punkt hinter Augsburg und ein Nachholspiel hat er noch in der Hinterhand. Schröti, wie siehst du das in Meppen? Glaubst du, er hat da nochmal die Chance, seine Fehler aus den Anfangszeiten bei Meppen wieder gut zu machen?
Ja, ich gehe definitiv davon aus, dass dort vielleicht noch der ein oder andere Punkt mitgenommen wird. Man muss ja auch immer so denken, nur weil es einen Negativlauf gibt, heißt es nicht, dass die Moral oder die Mentalität einer Mannschaft und der des Trainerstabes sowie des Vorstands unten im Keller ist. Dass man natürlich nicht über 34 Spieltage der Saison immer konstant die gleiche Leistung bringen kann, ist auch irgendwo verständlich. Da fehlen auch irgendwann mal die Kräfte der Spieler und vielleicht auch mal die ein oder anderen Überlegungen, um vielleicht vorne im Angriff nochmal aktiv zu sein. Aber ich gehe davon aus, vor allem jetzt, wo Meppen, und wir sehen es einfach an der Kurve, an der Fieberkurve, wie Meppen sich jetzt wieder steigert. Vor allem, sie sind gar nicht allzu tief gefallen, ne? Man muss sagen, sie sind klar ein Stück weit runtergerutscht. Ich sehe anhand der Fieberkurve jetzt zuletzt auf Tabellenplatz 5 gewesen. Jetzt geht es wieder in Richtung Tabellenplatz 4 mit einer konstanten Linie. Ich denke schon, dass Meppen jetzt wieder die Kraft hat, da nochmal zu punkten. Zumal kommt noch Ferl, Darmstadt ist noch da, Augsburg, Viktoria Berlin und Fortuna, Viktoria Köln, Entschuldigung. Also auch nochmal Mannschaften, die machbar sind. Vor allem auch Mannschaften, die aktuell im Tabellenkeller da unten stehen, wie Viktoria Köln zum Beispiel, SC Verl, Viktoria Berlin auch. Also alles diese Viktoria-Vereine sind momentan einfach unten. Wenn da tatsächlich noch ein Punkt kommt, ist das genauso ein kleinster Kampf wie in der zweiten Fußball-Bundesliga tatsächlich. Da kommt ein Dreier und dann sind 67 punktgleich mit Dynamo Dresden. Tordifferenztechnisch würde natürlich Dynamo Dresden vorerst dann Tabellenzweiter bleiben. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, ich sehe da jetzt noch nichts irgendwie, dass man sagen kann, die sind durch.
Ja, aber während Meppen ja eigentlich ganz entspannt in diese Endphase der 26. Saison im VfB blicken kann, weil sie vor der Saison ja eigentlich nur einen Mittelfeldplatz ergattern wollten und jetzt plötzlich da ganz oben angedockt haben, während der FC Augsburg und Dynamo Dresden unbedingt aufsteigen müssen. Das waren die Ziele auch vor der Saison. Dresden
Ja, man
jetzt.
muss natürlich sagen, diese Ziele, wenn ich mal kurz dazwischen kriege, diese Ziele sind halt immer vom Vorstand vorgegeben, aber was man letzten Endes daraus macht, liegt in der Hand der Mannschaft und anhand des Trainerstabes. Also um genau auf die Ziele zu schauen, muss ich persönlich sagen, blicke ich persönlich als Cheftrainer von 1. FC Union Berlin auch nicht. So, anfangs war es Klassenerhalt, dann war es oben mitspielen. Letzten Endes hat man anfangs gedacht, es wird das Saisonziel noch Zweitligameisterschaft. Es ist letzten Endes bei oben mitspielen geblieben. Jetzt steigen wir auf. Also
Aber
von den Zielen auszusprechen,
ist es ein
das
anderer
ist immer
Druck?
so
Ist
eine.
es ein anderer Druck, der da herrscht, der in Augsburg oder der in Dresden herrscht, als in Meppen? Da kann Rosi bestimmt mir recht geben, oder? Oder siehst du das anders?
Ich musste gerade schmunzeln, als die Aussage kam, Dynamo Dresden ist jetzt hier verdammt zum Aufstieg. Da muss ich den Christian Streich machen. Wir mischen gar nichts. Bei uns ist es so, unser Ziel von vornherein war dritter, vierter Tabellenplatz. Dass wir jetzt da oben stehen, ist natürlich favorös, sage ich mal. Das macht auch sehr viel Spaß, von da oben runter zu schauen und zu grüßen. Aber wie gesagt, die Dinger hier, die Tücher, die sind noch nicht so trocken, wie sie den Anschein haben. Da ist irgendwo definitiv noch ein feuchtes Fleck, denn Meppen, Zwickau, ich habe es, wie wir es schon angesprochen haben, ich glaube, für Dresden und Augsburg kann es hier noch ganz schnell ganz blaues Auge geben. Denn wir sehen auch die Kurve Dresden-Augsburg, die Jungs, ich weiß nicht, wie abgesprochen. Es ist genau die gleiche Formkurve, außer ganz am Anfang, aber da hat man sich halt nur abgewechselt. Sieg für Dresden, Niederlage Augsburg, dann Niederlage Dresden, Sieg Augsburg, dann beide Sieg, Sieg, beide Niederlage, Niederlage. Das ist wie abgesprochen. Also Dynamo Augsburg, das ist so die eineigen Zwillinge in der dritten Liga, die spielen sich davon wirklich die Bälle gegenseitig zu. Das Hinspiel Dynamo gewonnen, das Rückspiel Augsburg gewonnen, wo jetzt allerdings Augsburg den letzten Sieg gelassen hat, das weiß ich nicht genau, aber genau das ist dieser eine Unterschied zwischen Dynamo und Augsburg, diese eine Niederlage. Aber da ist noch alles im Kommen. Ne?
Aber du hast es dir
Wir
gerade,
haben sie gegen.
aber gerade Dynamo Dresden und gerade du, Rosi, hast es dir auch selber zuzuschreiben, dass es da oben so eng ist. Wenn ich mir die Ergebnisse angucke, aus den letzten vier Spielen drei Niederlagen und alle drei Niederlagen gegen alle Konkurrenten, die da oben sind, gegen den FC Augsburg, gegen Türkgücü München und gegen den SV Meppen verloren. Was ist da los derzeit in Dresden?
Ja, das ist richtig. Also Ich würde einfach mal sagen, das war ausgleichende Gerechtigkeit. In der Hinrunde haben wir alle drei Mannschaften noch weggebügelt. Also, na gut, Türkgücü München nicht, aber da war eine gewisse Szene von einem Schiedsrichter, da muss ich mich jetzt nicht wieder drüber aufregen, weil das altert nur. Ansonsten Augsburg haben wir dann souverän mit 5:1 weggeschossen gehabt im Hinspiel. Er hat sich halt revanchiert mit einem 4:1 im Rückspiel. Meppen haben wir, glaube ich, im Hinspiel sogar die Punkte noch geschenkt bekommen, weil sie dann leider trainerlos waren. Nee, halt, Sakura war Trainer von Meppen, die wir sogar mit 3:2 besiegt haben zu Hause. Was wohl eine sehr große Überraschung war, weil unter Trainer Sakura hat Meppen wirklich alles weggeschossen. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Also die in der Rückrunde, die ganzen gegen die oben alle verloren. Gegen Zwickau verloren, gegen Augsburg verloren, gegen Meppen verloren, gegen Türkgücü verloren. Lediglich gegen Braunschweig wurde gewonnen und das aber auch in der letzten Minute sozusagen. Also da ist halt die Kontinuität halt noch. Deswegen sage ich, so stark ist Dynamo Dresden an sich nicht. Sie nutzen halt eben nur die Möglichkeiten, die sie haben und stolpern nicht bei kleinen Mannschaften, was halt die Oberen ab und zu mal machen. Das ist ganz wichtig, das muss man beobachten.
Da hätte ich aber jetzt mal allgemeine Frage an den Cheftrainer von Dynamo Dresden, Rosi. Wenn ich mir die Tabelle genau anschaue, ist es aber auch noch für ihre Jungs nochmal so ein richtig harter Kampf, ne? SV Meppen fehlen nur noch sage und schreibe 4 Punkte, um dort oben nochmal anzugreifen. Auch dort wird es punktetechnisch einen Druck geben. Es ist ja auch so, dass Meppen selber auch noch unter Druck steht. Also sie geben sich da oben ja alle nichts.
Wir geben uns alle die Klinke in die Hand da oben, definitiv. Aber man muss die restlichen Spiele noch beobachten. Also wenn ich jetzt mal von meiner Analyse ausgehen kann, von meinem Restprogramm, sage ich mal, ich habe Viktoria Köln, die zurzeit auch sehr schwächeln, sage ich mal. Die waren letzte Saison deutlich stärker. Dann Ferl, wo die Punkte wohl eh geschenkt werden, weil der Trainer nicht auffindbar ist. Ansonsten haben wir Schalke noch, das wird ein richtiger Fighter. Und am Ende, ganz am Ende wird Waldhof Mannheim, die auch so eine Überraschungskiste sind. Da weiß man nie, was kommt. Also Mannheim, muss ich sagen, haben sich unter Aue wirklich sehr, aber da kommen wir ja nachher nochmal hin, aber die haben sich wirklich sehr gesteigert. Also klar verlieren sie auch nochmal zwischendrin, aber die holen Siege gegen Mannschaften, wo man es nicht erwartet hätte. Von daher, Ole wird nochmal, als Mannheim wird nochmal eine richtig enge Kiste am letzten Spieltag für uns.
Fakt
Werden
ist,
Sie, werden Sie,
Spannung.
oder sind Sie denn der Meinung? Fabo?
Ja, wer zuerst?
Ja, dann mache ich weiter. Wären Sie denn der Meinung, dass Sie den Druck jetzt noch weiter instand halten, weil Eintracht Braunschweig ist ja auch nah an Sie dran, ne?
Ja, wie gesagt, wir spielen locker auf. Also wir nehmen das, was kommt. Wenn wir nicht aufsteigen, steigt man nicht auf. Da reißt mir jetzt der Vorstand keinen Kopf ab. Im Gegenteil, wir können weiter das Team aufbauen. Wir müssen irgendwann mal nach Ersatz für Wayne Babel suchen. Ich weiß nicht, wie lange der alte Mann noch machen möchte. Sorry, Wayne, für den Ausdruck. Aber er ist ein guter Spieler, aber er hat auch schon leicht immer mal zu pumpen, wenn wir die Auslaufrunden machen. Ansonsten, ja, beim Aufsteigen müssen wir das Team sowieso noch mit umkrempeln, denn da müssen definitiv dann noch ein paar Verstärkungen her. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Jetzt wird sich dann halt erstmal auf die letzten 4 Spiele konzentriert und versucht noch einen schönen, anständigen Ausklang zu finden.
Ja, wenn wir uns die dritte Liga so allgemein mal angucken, wir sind uns sicher alle einig, dass der Aufstiegskampf bis zum Ende spannend bleibt. Aber die dritte Liga wirkt immer so wie so eine kleine Familie im VdFB. Es wird immer genau darauf geachtet, dass die Spielstärken passen. Vielleicht Piskop hat dieses Jahr ausgenommen, aber sonst passt es. Wie zufrieden seid ihr mit der dritten Liga? Es war ja so, dass es im VdFB auch mal Zeiten gab, wo es die dritte Liga nicht gibt. Gab. Schröti, was sagst du? Wie ist dein Empfinden?
Also ich muss persönlich sagen, ich finde das eine mega geile Sache, was da in der dritten Liga abgeht, zumal man auch das gestrige Trainertreffen gesehen hat, wo sich einfach alle mal so ein bisschen zusammengefunden haben, die die Möglichkeit hatten, die jetzt eventuell nicht gerade im Training gewesen sind oder allgemein irgendwie dort unterwegs gewesen sind, in Pressekonferenzen, wie auch immer. Es ist wirklich eine familiäre Stimmung und man sieht es auch anhand der Ergebnisse und vor allem auch der Spiele, der Bilanzen, Ich muss ehrlich gesagt sagen, das haben wir in der zweiten Liga nicht allzu oft, wie das in der dritten Liga abherrscht. Zumal man muss ja auch davon mal sprechen, wie war das damals in der VfB-Serie gewesen, ne? In der dritten Liga. Da ist man ja förmlich auch ein Stück weit hinterhergelaufen hinter Leuten. Dann gab es da vielleicht die ein oder andere Diskussion. Jetzt wurde da auch fleißig, menschlich gesehen, eine Veränderung vorgenommen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, die dritte Liga wäre ich persönlich spielerisch vielleicht auch sogar zu stark für die zweite oder für die erste Liga, wovon wir ja nicht groß sprechen können, aber wäre es so, das wäre wie meine zweite Ehefrau gefühlt, die dritte Liga.
Ja, du hast es gesagt, wie so eine zweite Ehefrau, der VfB ist wie so eine zweite Ehe hier. Ja, wir wollen das auch nicht noch weiter in die Länge ziehen. Wir sind bei 40 Minuten. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Die Leute, die sich's anhören wollen, werden sich's auch bis zum Ende anhören. Schröti, ich bedanke mich, dass du dir trotz der Meisterfeier bzw. der Aufstiegsfeier Zeit genommen hast und Rosi auch als Experte, vielleicht der Experte des VfB, dass ihr beide hier wart und den Podcast mal wieder bereichert habt. Dankeschön.